Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Nach zwei Ausblicks-Podcasts heute wieder zu aktuellen Themen. Und zwar blicken wir zunächst mal in die USA. Wir glauben, dass sowohl der 10% Zinsdeckel für Kreditkartenverbindlichkeiten als auch der Zwist zwischen der US-Notenbank und der US-Regierung einen näheren Blick wert sind. Denn sie haben auch Implikationen für das, was hierzulande läuft. Insbesondere der Zwist zwischen Notenbank und Regierung. Dann schauen wir nochmal auf diesen irren Raubzug bei der Sparkasse Gelsenkirchen auf die Schließfächer, der rein monetär einer der größten Raubzüge bei Banken überhaupt gewesen ist. Lohnt natürlich auch nochmal einen Blick. Dazu noch das Campusprojekt der Bundesbank, wo die Kosten aus dem Ruder laufen. Aktionärszahlen, was lernen wir daraus, was sich im vergangenen Jahr verändert hat. Und noch ein Blick auf Aquila Capital bei der Commerzbank. Da läuft es weiter nicht so rund, wie man sich das bei der Übernahme vorgestellt hat. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum ersten Wochenpodcast im neuen Jahr.
Hallo Christian, alles Gute für 26.
Danke, dir auch. Du bist gut reingekommen.
Absolut und inhaltlich auch. Ich meine, man hatte vielleicht so einen ruhigeren Start erwartet und dann ging es schon ganz gut los.
Also das gilt
ja
für
keinen Mangel an Themen, ne?
Geopolitische, politische Themen genauso wie für Themen aus unserem Umfeld. Ist echt wahnsinnig was los dafür. Früher war das so klassische saure Gurkenzeit. Erst so, wenn die ganzen Neujahrsempfänge rum waren, rollte das mit den Quartalszahlen Ende Januar an. Kann man dieses Jahr nicht von reden, ja?
Kein Locken auf der Glatze drehen, nein.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir starten heute mal mit einem Blick über den Atlantik, weil es eigentlich zwei Dinge gab, die nicht nur ich sehr bemerkenswert fand und, glaube ich, auch einen gewissen Einfluss auf das ganze Umfeld Banking, Fintech etc. haben. Mhm. Es gab zum einen diese doch interessante Videobotschaft des Notenbankchefs der USA, Jerome Powell, der sich mehr oder minder eine Attacke der US-Regierung und von Trump erwehren will und sagt, ich bin hier unabhängig, ich stehe in meinem Mandat und lasse mich nicht durch irgendwelche Manöver unter Druck setzen. Ist ja schon bekannt, dass die US-Regierung da eine ganze Weile Druck macht, auf die Notenbank die Zinsen zu senken. Und zum anderen, dass Trump, wie so häufig über seine Truth Social-Plattform gesagt hat, wir cappen jetzt mal die Kreditkartenverbindlichkeiten, Zinsen auf 10%. Fand ich beides interessant.
Hat da mal einen rausgehauen. Das wären 10%, wären ja weniger als die Hälfte der Sätze, die die Konsumenten jetzt zahlen, ne?
Genau. Man kennt das zwar auch in Deutschland, dass so die Spitzenzinssätze für Teilzahlungen auch so in dem Bereich 20%, 22%, 23% liegen. Aber tatsächlich in den USA liegen sie über alle Kreditkartenschulden hinweg. Diese revolvierenden Kreditkartenschulden bei 23,8%. Ja. Und was schätzt du, wie viel sind es so, was die Volumina angeht?
Viel.
Gut, hast du richtig mitgelegen mit viel. Es sind umgerechnet 1.100 Milliarden Euro. Bei den US-Verbrauchern, die Kreditkarte ja doch in der Regel Lender of the Last Resort ist und man damit ja irgendwie über die Runden kommt, das zieht man dann eher als andere klassische Kredite anzuzapfen. Und dann merkt man ja schon, was das für ein massiver Markteingriff ist, wenn es so durchkommt. Kann man ja überschlagen, statt effektiv 24 höchstens 10 bei über 1.000 Milliarden Euro Volumina. Da reden wir also flott über einen Zinsertragspool von über 100 Milliarden, der da flöten geht in dem Zusammenhang. Ja.
Das ist interessant, weil nicht nur die Banken leiden an der Börse, sondern auch die Kartenfirmen, die ja nur die Infrastruktur bereitstellen und nicht die Zinsen kassieren auf die Karten.
Ja, ist richtig. Es gab reihum auf die 12, 7, 8% Visa, Mastercard, obwohl ja das Zinsthema bei den ausgebenden Banken liegt. Aber die sind auch nicht so gut gelaufen, haben auch einen Hit genommen. Und ich habe einige Analysen dazu gelesen, in der als Folge daraus ein Push für Buy Now, Pay Later interpretiert worden ist. Da hat sich auch der Klarna-CEO hingestellt und gesagt, also super Push und vermutlich gedacht, mein Profitpool wird dadurch ein bisschen größer. Gibt ja auch neben Klarna noch Affirm, aber die Aktien sind auch nicht ganz so gut gelaufen. Also das war eine Geschichte. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass alle abdiskontieren mussten in den Aktienkursen, dass es halt urplötzlich mal eine politische Grätsche geben kann. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Umfeld, in dem ich frohgemut investiere, in der plötzlich irgendwelche Dekrete vom US-Präsident dafür sorgen können, dass sich die Profitpools wahnsinnig. Ich glaube, das ist für keinen Akteur netto gut letztendlich.
Ja, man weiß nicht, was noch danach kommt. Und zugleich gibt es ja auch in den USA Planung für einen Credit Card Competition Act, wo die Interchange gesenkt werden soll, was ja in der EU schon seit 2015 der Fall ist, zumindest was Zahlungen durch Verbraucher
2-4%
angeht. Genau. Mhm. Und da muss man dann natürlich die Erratik der Politik von Trump mit einpreisen, ne? Der dann auch mal gerne über seine Social-Media-Plattform eben die Zinsen auf die Kreditkartenzahlungen halbieren will, aber vollkommen offen lässt, wie das gehen soll. Und das Ganze ist natürlich auch noch Teil einer größeren Kampagne von Wahlgeschenken. Da passt ja auch rein die Ansage, dass die Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac Hypotheken kaufen sollen für 200 Milliarden Dollar, um halt so die Verbraucher zumindest temporär zu entlasten, damit es bei den Midterm-Wahlen nicht so schlecht aussieht.
Also um bei den Kreditkarten noch kurz zu bleiben, dann reden wir noch über das Thema US-Notenbank. Deutschland ist der Markt natürlich viel kleiner. Reine Kreditkartenschulden laut Bundesbank-Daten 7 Milliarden Euro. Aber da lässt sich auch richtig gutes Geld verdienen. Also ein Thema bei uns bei Finanzszene ist ja auch, haben einige Akteure. Barclays ist da unterwegs, Geschäft mittlerweile bei der BAWAG. Hanseatic Bank, aber Advancia. Advancia nennt sich selbst Marktführer bei revolvierenden Mastercard. Kreditkarten in Deutschland mit 23% Marktanteil und was diese ja hier nicht ganz so bekannte Advancia Bank da seit Jahren an Ergebnissen stampft in diesem Kreditkartensegment, das ist ja der völlige Wahnsinn. 27% Aufwandsquote und im letzten Quartal, schätz noch mal, Eigenkapitalrendite?
30?
49%.
Gut.
Und die liegt also konstant über 40% einigermaßen bei denen. Trotz 6% Loan Loss Rate. Also das zeigt, was in dem Geschäft, wenn man weiß, wie man es betreibt, an Erträgen und an Gewinnen letztendlich machbar ist und warum das Geschäft für viele halt auch so interessant ist in dem
Sinne. Wenn die Regulierer da mitmachen und das in den USA ist ja nicht viel anders. Visa hat eine Eigenkapitalrendite um 50% konstant. Also vor 10 Jahren war die noch bei 20 und ist mit Mastercard ja auch eine der am höchsten bewerteten Unternehmen im US-Finanzdienstleistersektor. Mehr Market Cap als Bank of America oder andere.
Ja. Dann lass noch kurz über das Thema Notenbank reden. Ich halte das ja deshalb für relevant, weil ich glaube, wenn tatsächlich so ein derartiger Druck herrscht auf die US-Notenbank, kann man natürlich sagen, die lässt sich erst recht nicht reinreden und lässt die Zinsen hoch. Die stehen ja in den USA knapp doppelt so hoch, die Leitzinsen, als es in der Eurozone der Fall ist, 3,5-7,5%. Und in der Eurozone liegt der Einlagenzins bei 2%. So, aber natürlich kann jederzeit Powell abgesägt werden und ein devoterer Notenbankpräsident oder Notenbankpräsidentin eingesetzt werden, die eher im Sinne von Trump handelt, Zinsen runter, um das alles zu finanzieren. Und ich glaube, letztlich wird es schwieriger für die EZB, die Zinsen mal wieder anzuheben möglicherweise. Reden wir ja auch drüber, dass das gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ein Thema werden könnte. Weil ansonsten, wenn die Zinsdifferenz nicht groß genug ist, dann macht es den Dollar noch schwächer. Und der ist ja schon sowieso sehr schwach. Und ich glaube, ob das dann netto so positiv für uns wäre, wenn es dann eine weitere kräftigere Euroaufwertung gegenüber dem Dollar gibt, ist, glaube ich, für eine gechallengte Volkswirtschaft nicht ganz so lecker. Also ich glaube, was da passiert,
ist
schon
so
hochrelevant für das, was die EZB macht als nächste Schritte und damit auch für unsere Banken. Und ich glaube, Zinserhöhungen sind zumindest mal erschwert in der Eurozone, solange da so ein massiver Zwist letztendlich läuft.
Ja. Ich finde es auch interessant, weil es ja vor der Präsidentschaftswahl über die Marktakteure hieß, dass Donald Trump eigentlich ganz agnostisch sähen, es sei denn, er würde die Unabhängigkeit der Notenbank antasten und das macht er jetzt massiv und ich finde es interessant, dass Jerome Powell sich da so standhaft zeigt. Also es gab ja vorher schon Versuche, ihm da überholte Baukosten anzudichten vor laufender Kamera, was nicht geklappt hat. Und Frage ist halt, ob er jetzt noch am Ende, wo er schon auf der Zielgerade seiner Amtszeit ist, jetzt noch einknicken wird. Glaube ich eher nicht. Ne?
Also ich denke ja manchmal zurück an die Zeit, in der die Dicke von Alan Greenspans Tasche auf dem Weg zum Zinsentscheid die Märkte massiv bewegt hat. Mhm. So nach dem Motto, gehen die Zinsen rauf oder runter. Wenn man sich mal überlegt, was die Kapitalmärkte mittlerweile an Konflikten schlucken und man trotzdem von Rekordhoch zu Rekordhoch eilt. Absolut irre. Und da reden wir jetzt nicht nur von solchen Sachen wie Zwist zwischen US-Notenbank und Regierung. Ich glaube, das hätte früher schon für 20% Minus gereicht, wenn das nicht in den Griff zu kriegen wäre. Natürlich auch die ganzen geopolitischen Themen, iranischer Luftraum, die Riesenkonflikte, die da in Teheran, dieser beinahe Bürgerkrieg und die ganzen Implikationen, die eine Eskalation dieser Dinge da im Iran hätte und die Hochrechnung, auch wenn die Straße von Hormuz zugeht. Also natürlich, Kapitalmärkte sind ja nichts gegen Menschenleben da und gegen die ganzen Rahmenbedingungen, aber die, wie soll ich sagen, die Belastungsfähigkeit ist doch eigentlich schon irre, wie über alles hinweggegangen wird, was da eigentlich so passiert.
Wird viel ausgeblendet.
Jeder KI-Deal wichtiger scheint als solche großen geopolitischen Themen. Wow.
Aber gleichzeitig auch hat der DAX einen Rekordhoch erreicht, was vermutlich auch daran liegt, dass einzelne Investoren vielleicht schon mal zumindest stärker diversifizieren, ein bisschen weg von den USA, auch wenn sie da nicht direkt den Stecker ziehen. Absolut spannend.
Lass uns mal über mein, bisschen traurig, eigentlich traurig, aber doch interessantes Thema der letzten Wochen in Deutschland reden. Du ahnst, worum es mir geht. Und wir wissen ja nicht genau, ob wir jetzt über ein Thema reden, das schon 2 Wochen alt ist oder vielleicht 3 Wochen oder nicht 3 Wochen oder 4 Wochen alt ist. Du weißt, worum es geht.
Es geht um die Sparkasse Gelsenkirchen.
Genau, um den Tresorraub, wo man ja sagen muss, wusste ja 2 Wochen danach noch nicht mal genau, wann dieser Bruch eigentlich gelaufen ist. Ja? Über 3000 Schließfächer. War es am Weihnachtswochenende? War es am Wochenende drumherum? Also total krasse Geschichte und muss man sagen, einer der größten Raubüberfälle der Geschichte. Anfänglich wurde ja da mit der versicherten Summe hantiert, dass man gesagt hat, das sind 30 Millionen, aber man muss ja nur alte Schadenssummen aus anderen Schließfachraubzügen der jüngeren Vergangenheit hochrechnen, kommt man ganz schnell zu dem Schluss, dass wir hier mit hoher Wahrscheinlichkeit, und das wurde ja mittlerweile auch bestätigt, über 100 Millionen Euro Schadenssumme reden. Ja? Und wann hat es denn so einen Raubzug mal gegeben?
Ja, also, ja, 250 Ermittler sind am Start. Ist jetzt 3 Wochen her, man weiß immer noch nicht so viel und ist ein absoluter Albtraum für die Verantwortlichen.
Ja, weil sich die es ist ein Albtraum für die Leute, die dachten, die Kohle ist sicher, wenn
das
ich sie
sowieso,
in ein Bankschließfach bringe. Ja. Ja, aber es ist für alle ein totaler Albtraum.
Ja.
Wirft, glaube ich, nochmal, und es ist ja auch, muss man fairerweise sagen, der dritte innerhalb von gut einem Jahr. Wir hatten in Lübeck einen bei der Deutschen Bank, 370 Schließfächer, war lustigerweise auch kurz vor Weihnachten. Vielleicht auch gar kein Zufall, dass man die Zeit dann ausgesucht hat. Und dann hatten wir noch in Norderstedt rund 650 Schließfächer von der Hamburger Sparkasse im August 21. Bonn gab es noch eine Kleinigkeit, das war aber, glaube ich, eher eine Betrugskiste. Also ich glaube, jetzt rollte schon eine kleine Welle durchs Land, dass man sich innerhalb der Banken fragt, sind wir da eigentlich abgesichert? Kann das bei uns passieren? Ja, und sich natürlich auch die Kunden fragen, bin ich überhaupt sicher mit meinem Geld im Schließfach? Weil eigentlich gilt das ja als Sicherheit schlechthin, wenn ich die Patte nicht zu Hause habe oder den Goldklunker oder wie auch immer, sondern ins Schließfach lege. Ja,
wird wahrscheinlich dazu führen, dass Schließfächer deutlich weniger angeboten werden, weil man jetzt an dem Beispiel sieht, welchen Rattenschwanz das nach sich ziehen kann. Allein die Klärung der rechtlichen Fragen, Inventarisierung des Schadens, also Gold kann man ja noch leichter bewerten als Schmuck beispielsweise. Die Frage, sind die Sachen, die da geltend gemacht werden, tatsächlich in den Schließfächern gewesen? Die Frage, hat die Bank ihre Aufklärungspflichten gegenüber den Kunden wahrgenommen? Versicherungsschutz ja bis 10.300 Euro, da wird wahrscheinlich kein Kunde darüber hinaus eine Versicherung abgeschlossen haben, weil er natürlich davon ausgeht, wenn er seine Sachen zur Sparkasse ins Schließfach, dann sind die doch da auch bitte sicher. Also es wird noch ein paar Jahre dauern, glaube ich, bis man da den Schlussstrich drunter ziehen kann.
Wir hatten ja eine größere Analyse letztes Jahr darüber geschrieben, jenseits der Gefahren rund um den Raub, dass das einfach für Banken ein sehr, sehr schwieriges Geschäft ist, weil so richtig dickes Geld verdienen kann man damit eigentlich nicht. Man kann ja mal hochrechnen, wenn man sagt, hier über gut 3000 Schließfächer. Und ich habe, lassen wir mal 200 Euro im Jahr. Ich glaube, die einfachen, ganz kleinen sind ja günstiger. Aber gibt es ja auch größere, die teurer sind. Grob überschlägig, wenn man sagt, man macht rund 200 Euro pro Schließfach. Und ja, dann landet man ja da bei 600.000 Euro Einnahmen. Aber ich brauche die Räumlichkeiten, locker mal 100 Quadratmeter. Ich brauche die ganze Sicherheit drumherum. Ich muss selbst die Grundsicherung Die muss ich dann aus diesen Beträgen leisten. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, ich brauche das Personal, das da rumrennt. Da geht es ja immer um Zugänge, um sonst was. Und Leute haben Fragen und die Karte klappt nicht oder sonst irgendwas. Das ist ja auch letztendlich personalintensiv. Und was dazu kommt, das haben wir auch letztes Jahr gehört, als wir mal mit Insidern gesprochen haben, es werden ja jede Menge Filialen dicht gemacht. Und dann muss ich ja auch umziehen. Ich kann ja schwer eine Filiale dicht machen, in der es Schließfächer gibt, und dann muss ich ganze Schließfächer umziehen, habe unter Umständen am neuen Standort nicht genug, habe ich mir sagen lassen, und einem Kunde natürlich zu sagen, sorry, Ihre Filiale macht dicht und Sie müssen auch Ihr Schließfach umziehen oder wir können Ihnen das nicht mehr anbieten, wahnsinnig schwer für die Kundenbeziehung.
Ja, also nehmen Sie es mal mit nach Hause, wir haben keinen Platz mehr. Die Nachfrage ist ja sehr groß.
Dann genau, Schließfach ist also eher Kundenbindungsinstrument als letztendlich ein reines Profit-Center. Ja.
Ja, Erschütterungsmelder ist jetzt auch ein Wort, was ich neu gelernt habe.
Ja.
Um was es ja auch geht.
Den es ja offensichtlich nicht gab, aber den, wenn wir richtig informiert sind, auch nicht haben musste, sondern das eine optionale Geschichte ist.
Ja, ja. Und aller Erfahrung nach werden die Sicherheitsvorkehrungen ja nicht sinken dann, sondern eher steigen. Ja.
Und wie immer kommt dann natürlich, also die Täter sind hier mit einer wahnsinnigen Professionalität vorgegangen. Ja, das ist unglaublich, gegen diese kriminelle Energie ist sich kaum zu wappnen. Genau. Haben wir dann schon wieder gehört aus dem Umfeld von Sparkassen, wobei man auch sagen muss, was das für eine logistische Geschichte sein muss, dass das niemandem aufgefallen ist, der Lärm oder das Ganze drum und dran und der Abtransport oder wie auch immer, das ist ja, muss man überlegen, über 3000 Schließfächer aufbrechen und die Inhalte abtransportieren. Also wenn man mal Gold in der Hand hatte, weiß man auch, wie wahnsinnig schwer das Ding ist, selbst so ein Barren irgendwie. Ja, und trotzdem, niemand hat es bemerkt und man konnte es sogar kaum terminieren, wann es genau passiert ist.
Das ist schwer zu durchschauen, weil die Leute, die sich dazu äußern können, die sind auch vielleicht interessegeleitet in ihren Äußerungen. Ne?
Aber ich glaube, das Ding hier, das ist so groß von der Dimension, man sagt schätzungsweise über 100 Millionen Euro, das ist also wirklich so viel ermittlungstechnisch da, glaube ich, reingesteckt wird, dass man eigentlich ein Exempel statuieren muss, dass das nicht durchgeht, weil ansonsten hat man, glaube ich, auch ermittlungsseitig ein ganz schönes Problem.
Ja, Geld verdienen kann man natürlich, wenn man sich die Filmrechte sichert. Ne?
Ja. Absolut, der Bruch, das wird mit Sicherheit Gegenstand von ungefähr 27 True Crime Dokumentationen und Podcasts in den nächsten 10 Jahren werden. Ja. Wobei ich auch sagen muss, was ich interessant fand, letzter Satz vielleicht dazu, auf LinkedIn haben sich eine ganze Menge Leute geäußert, irgendwie zu dem Thema auch, die aus der Industrie kamen, also einige natürlich wollen so ein bisschen mitschwimmen auf der Welle, Berater Sicherheitstechnik, mit meinen Hinweisen wäre das nicht passiert. Aber es haben sich auch, wie ich finde, interessanterweise sehr viele Leute aus der Abbruch-, Bohrer- etc. Branche gemeldet und gesagt, nee, also das ist mittlerweile durch solche Teile durchkommen, kein Problem, das geht sogar trocken und da gibt es die entsprechenden Maschinen für. Ja, also kann man sich auch denken, technologisch hat man da wahrscheinlich auch einen Quantensprung gemacht, was diese Maschinen angeht. Und tatsächlich, it all comes down to Tritte, Bewegungen etc. Das hätte vielleicht auffallen müssen in dem Zusammenhang. Also da darf man sich auf ein technologisches Wettrüsten jetzt freuen in den kommenden 1-2 Jahren.
War auf jeden Fall ein imposantes Werkzeug, mit dem man da zugange gegangen ist, wenn man den Aufnahmen Glauben schenken darf.
Ich glaube, wir klingen fast so, als würden wir uns ein bisschen ergötzen an dem Thema. Ich meine, wenn ich meine Ersparnisse da drin habe und die futsch sind, das ist
grauenhaft. Grauenhaft, vor allem wenn dann angezweifelt wird, ob man auch tatsächlich alles drin hatte, was man angegeben hat. Ne?
Und ich frage mich, wer kommt eigentlich intuitiv auf die Idee, es zu versichern, wenn ich da, was weiß ich, einen Goldbarren reinlege oder das halbe Familienschmuckerbe oder wie auch immer. Komme ich da wirklich drauf? Ich finde, das ist schon so eine Urvertrauensgeschichte.
Du denkst, es ist versichert, weil es im Schließfach liegt, in der Sparkasse.
Oder ich muss mit der Gebühr einen deutlich höheren Versicherungsschutz irgendwie machen, anstatt zu sagen, ich mache da noch ein Zusatzgeschäft mit den Versicherungssummen, die on top kommen. Das ist natürlich leicht gesagt jetzt wieder, aber interessant.
Ja, wir hatten auch letzte Woche Konstanten, zum Beispiel die Aktionärszahlen. Ne? Da gab es jetzt weder einen Umbruch, sondern mehr eine Fortschreibung des bisherigen Trends.
Ja.
Neobroker ziehen die Kunden an und die etablierten Banken gucken in die Röhre, oder?
Ja, wir hatten ja im vergangenen Sommer eine große Analyse mal anhand der Bundesbank-Depotzahlen gemacht. Und all das, was wir da vermutet haben, dass das Wachstum fast nur noch im Bereich Direktbanken, Neobroker stattfindet, das hat sich eigentlich in diesen Aktionärszahlen bestätigt. Um mal einen groben Überschlag zu machen, es gibt 2 Millionen mehr als 2024. Das muss man mal sagen, das wird befragungsbasiert ermittelt. Aber dieses Mal halten wir ja die Zahlen für sehr plausibel. Also insbesondere Jüngere haben für diesen Zuwachs gesorgt. Also von den Menschen unter 40 gab es 1,2 Millionen Nettozuwachs. So, und das schreit natürlich alles mal wieder nach Trade Republic. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Trade Republic hat ja kommuniziert, dass man im letzten Jahr auch 2 Millionen Kunden gewonnen hat, allerdings europaweit. Aber da kommt schon der größere Teil aus Deutschland, zumindest war es auch in der Vergangenheit immer so. Und es sind auch First-Timer und jüngere Leute in aller Regel. Und das passt also wunderbar zusammen, dass ich mal behaupte, von den 2 Millionen mehr Aktionärinnen und Aktionären, die das DAI ermittelt hat, würde ich mal schätzen, wenn die Zahl akkurat ist, mehr als die Hälfte von Trade Republic. Und wenn man dann auch mal wieder in die Depotzahlen der Bundesbank schaut, die gibt es bis Ende Oktober, dann gibt es bei Großbanken, also Commerzbank, Deutsche und HVB, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, bei der Anzahl der offenen Depots überhaupt keinen Zuwachs. Also 10.000 mehr, 5.000 weniger, so ungefähr sind die Dimensionen in diesen Bankengruppen. In der Gruppe, in der Trade Republic drinsteckt, Kreditbanken, sonstige Institute, 2,9 Millionen Zuwachs. Ja. Kommen natürlich noch ein paar andere dazu, aber ich glaube, daran sieht man es mal wieder. Immer wieder erstaunlich, dass dieser Trend so stark läuft, sich weiter verstärkt und dass es keine Anzeichen gibt, dass es mal anders läuft in dem Zusammenhang.
Ne? Ja, aber Sparkassen reagieren ja jetzt, ne, mit einem neuen Angebot im Wertpapiergeschäft. Ja. Bin ich mal gespannt, was da im Lauf des Jahres kommen wird und welchen Erfolg das haben wird, zumal ja die Frage ist, wie man da kostenmäßig konkurrieren will, wenn man einen Wertpapierdienstleister in der DWP Bank hat, der Bayern-RB-Chef Winkelmeier nicht konkurrenzfähige Kosten bescheinigt hat und dann eben gewechselt ist, ne, mit der Bayern-RB zu Abwest.
Ja. Frage ist natürlich, kommt es nicht alles schon ein bisschen spät? Ja, also wenn man das jetzt auch langsam anfängt, Angebote auszurollen und sie sagt, so langsam müsste doch auch der Letzte schon mal seinen ETF-Sparplan laufen haben. Ist übrigens auch so ein Trend, der sich auch wieder ableiten lässt. 1,7 der 2 Millionen Zuwächse gehen auf Leute zurück, die Fonds und ETFs haben und nur 300.000 Einzelaktien. Und da sagt das DAI auch, hauptsächlich sind es ETFs, die den Zuwachs ausmachen. Ist eigentlich prima, wenn Leute mit ETFs einsteigen, schön diversifiziert in aller Regel. Schreit aber auch danach, als ob so die typischen Sparpläne bei einer Neobank oder Direktbank letztendlich sind.
Ja. Genau, und die Frage ist halt, ob die dann nochmal wiederkommen, ne, zu den Verbundinstituten
beispielsweise. Wer hat eigentlich noch keins so? Welche Zielgruppe will ich jetzt eigentlich noch aktivieren, wenn wir in so einem super Bullenmarkt über die Jahre laufen? Also ich glaube, wenn die Stimmung mal wieder dreht, werden diese Zahlen dann in der Regel auch wieder drehen und ein paar Leute den Markt auch verlassen. Ja, kommt ein bisschen spät, aber jetzt ist höchste Zeit mal mit einem vernünftigen Wettbewerb Angebote auf die Marktsituation zu reagieren und auf diese Zahlen, die andere hinlegen. Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, noch ein anderes, größeres Thema, wo man fairerweise, glaube ich, sagen muss, die Kollegen vom Plato-Brief in der Vergangenheit einige richtig geile Scoops hingelegt haben, ist das Campusprojekt der Bundesbank. Bernd, hol unsere Hörer und Hörer doch mal ab, worum es da geht und was du herausgefunden hast letzte Woche.
Das Campusprojekt der Bundesbank kreist um die Sanierung der Zentrale und ist eigentlich schon 10 Jahre alt. Also 2016 hat die Bundesbank bekannt gegeben, dass sie die Zentrale sanieren wird, dass deswegen die Mitarbeiter zeitweilig umziehen und hat einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Ich habe mal nachgeguckt, es gab zu 13 Terminen Pressemitteilungen zum Projekt Campus. 8 behandelten die Frage der Architektur, des Architekturwettbewerbs, der Ausstellung zum Architekturwettbewerb. Und die letzten beiden behandelten dann die geplanten Kostensenkungen. Und die Bundesbank hatte sich also lange geziert, da Zahlen zu nennen. Das hat dann der Plato-Brief dankenswerterweise gemacht unter Bezug auf ein Gutachten des Bundesrechnungshofs vom April 24. Da kam raus, dass Kosten von 4,6 Milliarden Euro zu erwarten seien. Mal zur Einordnung, das ist 1% der Fiskalbazooka, die die Bundesregierung letztes Jahr kurzfristig vom Zaun gebrochen hat. Und das ist ja doch mal viel. Und das ist dann auch wohl dem Bundesbankvorstand gedämmert. Man muss dazu sagen, Joachim Nagel als Bundesbankpräsident trifft da jetzt erstmal nicht die Schuld oder Verantwortung. Das ist ja unter Ägide von Jens Weidmann aus dem Ruder gelaufen, muss man sagen. Und seitdem versucht die Bundesbank, die Kosten runterzuprügeln. Mhm. Und jetzt haben wir halt gemeldet, dass man da jetzt bei deutlich unter 2 Milliarden liegt und noch weiter kürzen will. Und darüber hinaus ist offen, ob das Projekt überhaupt noch so kommt. Da wird bald eine Entscheidung im Bundesbankvorstand anstehen. Und das heißt, dann wäre man bei dem Stand, dass man sich 10 Jahre im Kreis gedreht hat. Ja. Letztlich, ich kann mal kurz nochmal aus dem Bundesbankgutachten, das ist auch im Netz mittlerweile abrufbar, würde ich gerne mal nochmal kurz ein Zitat bringen. Da stand drin, obwohl seit mehreren Jahren Geschäftsprozesse verstärkt digitalisiert ablaufen, hat die Bundesbank für die Bedarfsplanung aus dem Jahr 2020 Raumgrößen vorgegeben, die sie bereits im Haupthaus aus den 70er Jahren umgesetzt hat und die über den bis dahin geltenden Höchstflächenvorgaben der Bundesministerien liegen. Hätte die Bundesbank die Höchstflächenvorgaben beachtet, hätte sie mindestens 5.400 Quadratmeter einsparen können. Das entspricht fast 1,7 Milliarden Euro Investitions- und Lebenszyklungskosten. Mhm. Also da hat man offensichtlich mit einem großzügigen Pinsel gemalt und ist eine peinliche Angelegenheit, finde ich.
Wenn sich sowas über Jahre zieht, ändern sich ja die Anforderungen halt auch permanent. Das kennt man ja aus solchen Projekten, was allein seit Beginn der Geschichte in Sachen Homeoffice, Arbeitsflächen generell passiert ist. Ja. Ansprüche, die man heute hat, auch IT-Ausstattung, Leitung etc.
Aber das hat der Wahnsinn, ne? Bundesrechnungshof auch bemängelt, dass die Bundesbank das nicht berücksichtigt hat in ihren Planungen lange. Den Trend zu Homeoffice und dann eben ein reduzierter Flächenbedarf. Ist natürlich löblich, dass man jetzt auf weniger als die Hälfte kommt von den ursprünglichen Kosten. Man muss aber dazu sagen, das war zuletzt, also jetzt der letzte Stand von unter 2 Milliarden sind immer noch pro Arbeitsplatz 700.000 Euro. Ich meine, da kann man auch jedem Beschäftigten eine Eigentumswohnung kaufen, wenn es nicht gerade eine Innenstadt sein soll. Also die Dimensionen sind schon erstaunlich, was da so alles geht oder gegangen ist.
Ja.
So sieht es aus mit dem Campus-Projekt der Bundesbank, was vielleicht dann gar nicht kommen wird oder wenn dann nur in stark abgespeckter Form.
Stichwort Projekte, die nicht ganz wie geplant laufen, hatten wir auch eine interessante Fundstelle bei der Commerzbank, bei der es ja ansonsten recht rund läuft, aber wo die Offensive im Asset Management doch ein wenig ins Stocken geraten ist, wie wir auch analysiert haben und wo wir jetzt in Sachen der Anfang 2024 erworbenen Aquila Capital für 200 Millionen Euro.
So sieht's aus.
Ganz interessante Fundstelle. Bernd, erzähl es uns auch mal kurz.
Ja, also da hatte Kollege Clemens Beert ja schon ausgegraben, dass da eine Abschreibung stattfand im Sommer.
Die keiner so richtig bemerkt hat.
Genau. Ja.
Also müssen wir ein Drittel des Kaufpreises kurz abschreiben.
Ein Drittel des Kaufpreises von 200 Millionen.
Wir auch nicht.
Das war der Stand von September, glaube ich. Und jetzt erschien halt der Geschäftsabschluss der Aquila Capital. Und da konnte man dann lesen, dass Anfang 25 doch einige Großinvestoren die Rückgabe ihrer Anteile angekündigt haben. Mhm. Und es betrifft halt zwei Infrastrukturfonds, die offensichtlich nicht so richtig aus dem Quark kommen und zusammen ein Fünftel der Assets under Management der Tochter ausmachen. Und das hat halt einschneidende Konsequenzen auf Seiten von Aquila. Man hat dann Konferenzen mit allen Investoren anberaumt. Man hat den Risikotragfähigkeitspuffer erhöht und erstmal die Auswirkungen auf die Vermögenslage durchgerechnet. Und das klang alles nicht gut.
Ja, musste noch 20 Millionen in die Kapitalrücklage buttern,
um die
Verfügbarkeit von liquiden Mitteln sicherzustellen und die Anforderungen an regulatorische Mindestliquidität jederzeit sicherzustellen.
Das hört sich nicht alles gut an, wobei Commerzbank natürlich nur 3/4 gemäßigt aus Anteils eingezahlt hat von diesen 20 Millionen. Und die Bank sagt halt, Umfeld habe sich seitdem nicht gebessert für diese Infrastruktur, nachhaltigen Fonds, die in Infrastruktur über Private Debt investieren. Und das ist die eine Seite. Die andere hinzu kommt, finde ich, dass ja die gesamte Asset Management Offensive der Commerzbank da ziemlich in Asche liegt. Also wir hatten jetzt Aquila Capital thematisiert, aber dann gab es ja noch Nixdorf Capital, die Beteiligung, aus der man sich zurückgezogen hat.
Und ein paar Shifts noch personell, Leute zur Commerzreal rübergegangen.
Genau, strukturell auch. Es gab ein Competence Center, der ist mittlerweile aufgelöst. Also das ist nicht so gut gelaufen, wie man es geplant hat.
Kannst du dir aber natürlich alles leisten, wenn es zinsseitig so läuft und der Aktienkurs so läuft. Also kann man sagen, gut, wenn es in dem Bereich jetzt nicht ganz läuft, man hat es vielleicht mal versucht. Ja. Muss natürlich auch immer mal abwarten, so ist ja ein Geschäft, das braucht ja 2-3 Jahre, bis es dann richtig mal ins Rollen kommt. Aber leisten kann man sich es auf jeden Fall, ja. Auch ja, wenn es natürlich unangenehm ist.
Ja. Vor allem, wenn es eh keiner merkt, ja. Also ich meine, der Zwischenbericht war vom 6. August, glaube ich.
Ja.
Und wochenlang war diese Abschreibung halt eigentlich öffentlich, aber nicht publik.
Kommen ja auch demnächst dann wieder Zahlen von der Commerzbank, die Bilanzsaison geht
11.
los.
11. Februar, vielleicht erfahren wir
genau,
mehr.
Genau, Deutsche Bank legt schon zwei Wochen vorher los. Wird ja, glaube ich, eine relativ langweilige Veranstaltung, weil alle gut auf Kurs sind, auch laut Analystenprognosen. Auch die Deutsche Bank soll ihr Eigenkapitalziel erreichen. Also man kann fast fürchten, dass es so einen kleinen Non-Event gibt.
Ja, das ist zumindest das, was wie die Bank den Markt vorbereitet hat.
Wir rätseln ja immer, warum die Aktienkurse so super laufen. Commerzbank hat sich auch wieder bei 36 eingependelt, Deutsche Bank 33 nach so einem Zwischentief mal vor 2-3 Monaten. Und ich habe jetzt was Interessantes in diversen Analystenstudien gelesen. Die UBS schrieb da auch kürzlich drüber, dass einfach der Finanzsektor als ein möglicher großer, wenn nicht der größte KI-Profiteur angesehen wird. Ja, und dass man sich sagt, also bevor ich in der KI-Bubble bei Tech oder möglichen KI-Bubble, muss man dazu sagen, bei Tech-Aktien versuche mitzustinken, wo es um 20, 30-fache Umsatzbewertung geht, warum nicht in Akteure investieren, die selbst davon profitieren, was man für Produktivitätsfortschritte unter Umständen von KI und mit Chatbots und dem Ganzen drum und dran hat. Und da hat man sich ja dann die Bankenbranche ausgeschaut, investorenseitig. Und da gibt es ja auch schon Akteure, die Bank of America scheint da führend zu sein. Nach allem, was ich lese mit ihrem Chatbot Erica, der überall zum Einsatz kommt. Also intern, Mitarbeiter, Client-Facing, Mitarbeiter-Facing. Und ich las dann jetzt bei der UBS, dass das relativ spannend wird, weil Analysten, Investoren jetzt von Banken schon ganz klare Hinweise verlangen. Wie genau setzt ihr das ein? Was investiert ihr da in diesem Bereich? Und welche Fortschritte habt ihr davon? Und das könnte ein mögliches Motiv jetzt bei den Quartalszahlen wären, dass Banken vielleicht jenseits von PR-Geblubber, ach übrigens, KI kommt bei uns auch zum Einsatz und wird auch eine Menge investiert, das ein wenig konkretisieren. Aber plausibel ist das ja, wenn ich einen personalintensiven Bereich habe im Banking, je mehr ich da abzwacken kann und serviceseitig über Chatbots abwickeln kann oder Dinge automatisieren kann, ohne menschlichen Eingriff. Insbesondere so in diesem nicht kritischen Bereich, also alles, was so um Verwaltung, was weiß ich, Kartenausgabe, Kartensperre, was weiß ich zu tun hat, umso besser ja eigentlich, ja.
Commerzbank hat einen Avatar im Retail-Geschäft, sonst hat man jetzt noch nicht so viel klare
ich
Ansagen
auch
gehört.
Ich sehe nicht viel als Kunde, ne? Ja. Man schaut mal dahin, also bis jetzt scheint es ja eher ein Hintergrundthema zu sein. Ja.
Geht wahrscheinlich eher dann auch um Synergien im Backoffice. Ne? Die US-Banken haben natürlich tiefere Taschen, um da zu investieren. Europäischen Banken haben da auch eine andere Regulierung. Es gab ja den AI-Act jetzt auf EU-Ebene. Muss man mal schauen.
So, zum Abschluss muss ich dir die Frage mal on air stellen, die mich sehr umtreibt. Bist du denn bei der Edelmetall-Rallye dabei als Investor? Gold, Silber, die durch die Decke gehen?
Nein, bin ich nicht, weil ich nicht einsehe, was zu investieren, was eigentlich erstmal keinen Ertrag bringt, zumindest keine Zinsen.
Oh, es bringt aber ganz gut Ertrag als Vervielfacher, okay.
Ja, Bewertungsgewinne schon, aber dann kann ich ja mich darauf zurückziehen, auf die Position, dass jetzt auch zu spät ist, einzusteigen nach der jahrelangen Rallye. Ne? Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin immerhin symbolisch dabei, sage ich mal. Ich bin ja großer Fan von Diversifizierung und das führt dann zwar dazu, dass man das Gefühl hat, wenn irgendwo was passiert, ist man immer dabei. Aber wenn irgendwo mal was hochgeht, ist man zumindest mit einem ganz kleinen bisschen dabei und kann sich da auch drüber freuen. Und so ist es dann, glaube ich, jetzt im Moment auch insbesondere im Silberbereich. Aber leider nicht in einem Umfang, der dafür sorgt, dass ich hier diesen Podcast nicht mehr aufnehmen muss nächste Woche.
Ja, ganz alte Schule also. Erinnert mich an den klassischen Beraterratschlag, Einstufung zur Depotbeimischung geeignet, wäscht man dann schnell, kann man sich gut die Hände in Unschuld waschen, weil man sagt, ich habe es aus Gründen der Diversifikation empfohlen, aber es war natürlich keine richtige Empfehlung.
Ja, zur Depotbeimischung geeignet, das sind dann immer die gleichen Floskeln, auch im Edelmetallumfeld. Ja, es gibt dann wieder die Lieferschwierigkeiten. Kaum gehen die Kurse mal durch die Decke, bringen natürlich merkwürdigerweise, wie wenn du einen Friseur fragst, brauche ich einen Haarschnitt, die Händler, also jetzt wird es schwierig. Es gibt ja schon echte Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Münzen und Barren kaum noch zu kriegen, liebe Leute.
Eigentlich. Die Hochzeitssaison in Indien.
Ja, die Hochzeit, genau, richtig. Die sorgt dann auch immer
und dann
für
kommen auch die Lieferketten dazu.
Ja, und das Blöde ist, wenn man so einen Kram die ganze Zeit hört und man geht dann hier in Frankfurt morgens auf dem Weg hier ins Büro, latsche ich auch tatsächlich an zwei physischen Händlern vorbei. Und wenn man da schon vor Ladenöffnung morgens 3-4 Leute, sind ja meistens Männer, meistens ältere Männer, warum auch immer ältere Männer, davor stehen sieht, genau, dann denkt man sich, wollen sie ja nicht über sie lustig machen, interessant, scheint ja was dran zu sein, ne, an diesem kurzfristigen Boom. Aber wir wissen ja jetzt auch, aufpassen mit der Lagerung von den Edelmetallen.
Ja, ja, muss man gucken, ob man es zur Sparkasse bringen will oder nicht. Und wenn vielleicht den Versicherungsschutz nochmal erhöhen.
Schutz, genau, versichern und dokumentieren, ja.
Unbedingt.
Wie immer, wenn was passiert, lernt man daraus, was man hätte machen müssen. Ne? Versicherungssummen, ja. Dokumentation der Inhalte, ist immer blöd, dass was passieren muss, dass man mal dafür sensibilisiert wird. Ja,
ja, das ist der Job der Journalisten, es hinterher vorher gewusst zu haben.
So, aber bevor wir jetzt zu nutzwertig werden, hören wir lieber auf und sagen Tschüss für diese Woche.
Machen wir. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.